Kennt ihr sowas, dass man sich wirklich absolut ungerecht behandelt fühlt? Das Entgegenkommen, das man gezeigt hat, wird als Schwäche ausgelegt, Vertrauen missbraucht. Aus erwiesener Freundlichkeit wird einem ein Strick gedreht, in dem egoistische Motive einem unterstellt werden. Und aller Einsatz an Geld, an Zeit, an Kraft, an Nerven wird gering geschätzt, während bei anderen, die kaum was machen, die werden hochgeachtet. Wer sowas erlebt, ist verständlicherweise ärgerlich, enttäuscht, beschämt. Rachegefühle, wie wehren und wie das den heimzahlen. Paulus hat sowas erlebt. Nicht nur, aber auch. Und zwar sogar von christlichen Gemeinden, nicht nur von den bösen Heiden, die da den Kaiser angebetet haben oder so. Und dass der Paulus das erlebt hat, das wird besonders deutlich im 2. Korintherbrief. Da schreibt er was darüber. Und die korinthische Gemeinde, die Gemeinde, die er selbst gegründet hat, wo er so viel Einsatz gegeben hat, wo er so viel geholfen hat, dieser Gemeinde, da kriegt er einen reingewirkt. Wie reagiert der Paulus auf so persönliche Angriffe? Der wirkt ihnen nicht wieder eine rein, sondern im Kapitel 10 vom 2. Korintherbrief steht, er ermahnt sie in der Güte und Freundlichkeit Christi. Alle Achtung! Also nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, dazu fordert er auch alle Christen auf in einen anderen Brief, und zwar in dem Philipperbrief. Und darum soll es heute gehen, um diese eine Aussage, Philipper 4, Vers 5, nur die erste Hälfte. Das ist das, was ich bekommen habe vom Herrn für uns jetzt hier als Gemeinde, dass wir uns damit beschäftigen, dass er uns damit beschäftigt. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Das sagt Jesus zu uns. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Genau übersetzt könnte man sagen, eure Nachsicht, eure Sanftmut, eure Milde sollen alle Menschen sehen. Also alle, auch die, die einen reinwirken wollen, die nicht immer lieb und freundlich mit uns umgehen. Und das ist eins von den Geboten. Im Alten Testament haben wir ja in der Tageslosung heute schon gesehen, die Erde ist voll der Güte des Herrn und die Gebote sind herrlich. Ha, ist das nicht ein herrliches Gebot? Und wie die meisten Gebote im Neuen Testament betrifft es unser Zusammenleben, unsere soziale Kompetenz, das Miteinander. Und es ist klar, wie bei den kleinen Leuten da von Swabedu, wir freuen uns, wenn andere uns Freundlichkeit entgegenbringen, wenn sie herzlich und lieb und nett sind zu uns. Und so haben die auch andere behandelt. So sollen wir andere behandeln, sagt Gottes Wort, dass alle sehen sollen, dass wir herzlich und freundlich sind. Das ist übrigens nicht die einzige Stelle, wo dieses neutestamentliche Gebot auftaucht. Es gibt zum Beispiel im 1. Timotheus 3 die Aufforderung an die Gemeindeältesten. Die sollen auf jeden Fall so sein. Wenn sonst keiner, aber ausgerechnet die, die die Gemeinde leiten. Aber schon im Titusbrief können dann alle anderen Christen und Christinnen, die dann denken, ha, ich bin ja nur kein Gemeindeältester, sich besinnen und das nachlesen. Da wird es von allen Christen, allen diejenigen, die an Jesus glauben, erwartet, dass sie herzlich und freundlich sind. Der Petrus schreibt es sogar an die Sklaven, und Sklaven geht es ja wirklich schlecht. Also die haben ja manchmal ziemlich unnette Herren. Und da steht in Gottes Wort drin, dass die Sklaven auch gut zu ihren Job machen sollen bei den Herren, die echt fies sind. Lasst alle sehen, dass ihr gütig und freundlich seid. Und je nach unserer Persönlichkeit und unserem Charakter ist es eine ziemliche Herausforderung. Deswegen berücksichtigen wir mal den Textzusammenhang. Diese Aufforderung, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid, ist ja nicht das ganze Neue Testament, sondern es steht mittendrin. Vorher steht, freut euch im Herrn. Ich betone es nochmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Der Herr ist nahe. Also der Rahmen, wo dieses neutestamentliche Gebot drinsteht, was der Herr von uns will, ist einmal in Vers 4 unser Gefühl. Freut euch. Das ist ein Gefühl. Wir sollen ein bestimmtes Gefühl ausdrucken. Und der andere Rahmen nach hinten hin ist unsere Beziehung. Der Herr ist nahe. Also dieses Gebot ist eingerahmt in Gefühl und in Beziehung. Gucken wir mal zu dem Gefühl hin. Freude ist eine Eigenschaft von Gott. Und deswegen gehört sie zu der Frucht des Geistes. Und bei der Frucht des Geistes ist ja der Clou, dass Gott als Heiliger Geist in den Gläubigen wohnt und die Gläubigen dann so verändert, dass sie Gottes Kennzeichen verinnerlichen und ausleben. Also grob gesagt, die Christen und Christinnen sind, sollen immer mehr so werden, wie Jesus auch war. Das macht der Heilige Geist. Deswegen die Frucht des Geistes, das wächst dann so. Freude soll also zu einem unserer Merkmale werden. Das bedeutet, Jesus, denn das ist ja ein Merkmal von Jesus, von Gottes Sohn, Jesus macht uns Freude. Ist es so? Macht er dir Freude? Wie sehr? Wie oft? Und von dem, wie Jesus sich über freut, wie, welche Gefühle Jesus zu dir hat, eben freudige Gefühle, da schwappt es bei uns über und wir können das widerspiegeln. Aber mit den Gefühlen ist es natürlich so eine Sache. Es ist ja wirklich nicht so einfach, unsere Gefühle zu entdecken und dann auch noch dazu zu stehen. Also uns Rechenschaft zu geben, wie wir uns fühlen. Es gibt ja besonders für uns Männer die Angstfrage, wie fühlst du dich? Bist du das schon mal so gefragt worden? Und dann sagen wir Männer, gut. Und dann wird es nicht locker gelassen. Wie fühlt sich denn gut an? Also, wie fühlst du dich? Aber Leute, das ist egal, Männer oder auch Frauen. Wer das schafft, sich mal zu vergegenwärtigen, oder wenigstens, wenn er noch nicht drüber redet, aber für sich klar zu werden, wie er sich eigentlich fühlt, wenn er ängstlich ist, ärgerlich oder enttäuscht. Das ist so wichtig, damit wir weiterkommen, damit wir uns selbst auf die Schliche kommen. Also, die Frage nach dem Gefühl, wie, was in unserem Herz, in unserer Seele so los ist, ist also wirklich entscheidend gut und wichtig. Und spätestens, wenn es so ganz dicke kommt, wenn wir madig gemacht werden, wenn wir gemobbt werden, missbraucht werden, dann fühlen sogar Männer was und sagen das dann vielleicht auch noch. Und wenn das so passiert, wenn wir also merken, welche Gefühle uns im Augenblick bestimmen, dann setzt Gottes Geist ein Prozess in uns in Gang, indem er uns daran erinnert, was wir von Jesus Christus bereits schon empfangen haben. Da ist Versöhnung mit unserem Schöpfer, dass wir in Harmonie mit dem Schöpfer des Universums und von uns selbst leben dürfen. Durch Vergebung all unserer Schuld, sogar die Schuld, die uns besonders belastet, weil andere, die an uns begangen haben. Oder dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu Gottes Familien gehören und Erben sind. Wir erben das, was Gott gehört. Das ist eine juristisch klare Sache als Kinder. Das ist etwas, was Jesus Christus uns geschenkt hat durch unsere Bekehrung, durch unseren Glauben an ihn. Und dann lässt der Heilige Geist uns Prioritäten neu entdecken und bedenken. Worauf kommt es wirklich an? Was ist echt wichtig? Was trägt durch bis zu unserem Ziel unseres Lebens? Was wir verloren haben, worum wir betrogen wurden, ist das wirklich so entscheidend wichtig? Und dann bewerten wir das neu. Freunde, vor ein paar Tagen habe ich einen Freund besucht, einen ganz alten, langjährigen Freund, der ist in meinem Alter. Und der hat ALS, diese scheußliche Krankheit, wo man allmählich gelähmt wird, wo die Arme nichts mehr machen, die Beine nichts mehr machen, das Gesicht nichts mehr macht, der Mund bis zur Atmung, woran die dann sterben. Und mein Freund ist ein fitter Typ gewesen. Und als ich ihn besucht habe, habe ich genau darüber mit ihm gesprochen, worauf es ankommt. Und das geht unter die Haut. Und ich merke, das ist ein Reifeprozess, was der Heilige Geist mir auch dadurch schenkt, worauf kommt es mir an? Und was trägt er wirklich durch? Und das ist ein seelsorglicher Prozess von Jesus, dass der uns hilft, wirklich darauf zu achten, was nachhaltig ist, was ein Felsenfundament ist, was wirkliche Stärke ist und der Gewinn. Also, es ist so gut, sich über Gefühle klar zu werden. Freut euch, gerade wenn wir denken, jetzt gibt es nichts mehr zu freuen, nur noch Angst zu haben oder sich zu ärgern. Lassen wir uns darauf ein. Das macht Jesus. Denn das Zweite ist ja, der Herr ist nahe. Das ist der andere Rahmen von diesem Gebot, dass wir herzlich und freundlich sein sollen. Und dieses Wort nahe ist im Griechischen genauso wie im Deutschen in doppelter Bedeutung. Einmal räumlich und dann zeitlich. Nochmal räumlich. Jesus ist uns nahe. Jesus inside. Seit Pfingsten haben wir ja darüber nochmal neu die Gelegenheit nachzudenken. Nehme ich das ernst? Glaubst du das? Sofern du an Jesus glaubst, dass kein anderer als Gottes Sohn in dir wohnt. Dass in dir nicht nur Herz, Lunge, Magen, Darm und sonst alles Mögliche ist, sondern Jesus. Das ist was. Und das bedeutet ja, dass du Jesus überall dahin trägst, wo du dich aufhältst. Und wenn du Leuten begegnest, die dich in die Pfanne hauen wollen, die nicht nett zu dir sind, dann ist Jesus Zeuge davon. Und dann kann Jesus gleich dein Seelsorger sein und dich trösten und dir wirklich helfen, deine Gefühle ehrlich wahrzunehmen und dann auch von ihm beeinflussen zu lassen. Denn Jesus ist nahe. Er ist wirklich nah, näher als jeder andere Mensch. Glaubst du das? Der Herr ist nah. Das hilft, herzlich und freundlich zu werden. Und auch zeitlich ist ja nahe. Jesus kommt bald wieder. Steht ja hier. Es ist nah, zeitlich nah. Wir wissen natürlich nicht genau wann. Aber stellen wir uns doch mal vor, wir haben Jesus noch nie persönlich gesehen. Wie wird das denn sein? Wie sieht der denn aus? Was kann ich mir da vorstellen, wenn Jesus wiederkommen wird? Die goldenen Gassen des himmlischen Jerusalems oder sowas. Auf jeden Fall wird das genial sein und unübersehbar. Und wir halten den Atem an, wenn wir daran denken, dass es möglicherweise so ist, dass wir diesen entscheidenden, weltbewegenden Zeitpunkt miterleben, noch bevor wir sterben. Kann doch sein. Der Herr ist nahe. Und das ist eine ganz starke Hilfe, herzlich und freundlich zu sein. Weil wir wissen, dieser Herr, der so auf uns abfärbt, der ist uns nah, der kommt bald zu uns und nimmt uns so an, egal wie wir drauf sind. Das ist es, weil es auf Jesus ankommt, wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen wir ja und nicht uns und unsere Glaubensstärke. Gottes Weisheit wird übrigens auch als herzlich und freundlich bezeichnet. Auch das lass uns dran denken, wenn wir das Gebot auf uns sitzen lassen. Alle sollen sehen, dass wir herzlich und freundlich sind. Denkt mal nach, was in der Bibel steht über Gottes Weisheit, ein Abschnitt im Jakobusbrief. Hält sich jemand für klug und weise? Dann soll das an seiner Freundlichkeit und Güte abzulesen sein. Die sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Die Weisheit von Gott ist vor allem aufrichtig. Sie sucht den Frieden, sie ist freundlich, bereit nachzugeben. Sie lässt sich was sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne Heuchelei. Gottes Weisheit ist sozial. Gottes Weisheit wirkt sich in unserem zwischenmenschlichen sozialen Umgang miteinander aus. Wenn wir ungerecht behandelt werden, dann versuchen wir uns selbstverständlich erstmal zu rechtfertigen. Aber dies entspricht nicht Gottes Weisheit. Anstatt uns gute Argumente auszudenken und zurechtzulegen, wie man uns hätte eigentlich behandeln müssen, lasst uns daran denken, wie wir in Gottes Augen weise sind. Das schenkt Frieden. Friedensstifter sind weise Leute. Dann gewinnen wir zwar nicht jede Diskussion mehr, aber wir gewinnen Verständnis für die, mit denen wir zu tun haben. Vorhin habe ich auf Paulus hingewiesen, der nach persönlichen Angriffen durch die Korinther nicht mit gleicher Münze zurückgeschlagen hat, sondern wie er hier sagt, ich möchte dir eine persönliche Angelegenheit klären, im Geist der Güte und Freundlichkeit Gottes. Der Paulus kennt die Quelle, die ihn so reagieren lässt. Den so reagieren lässt, wie Jesus ist. Die ihn mit der Liebe und Güte und Sanftheit Jesu auf die zugehen lässt, die ihm einreingewirkt haben. anderen Orientierung geben, auch Grenzen setzen. Erklärt ja was. Aber ohne Brecheisen, sodass die anderen sich bei ihm verstanden wissen. Überleg mal für dich leise, wie das bei dir aussehen könnte. Wie sieht das bei uns aus? Wie erlebst du Jesu Sanftmut und Milde, seine Herzlichkeit und Freundlichkeit? Wie erlebst du das? Und dann, wie beeinflusst der Heilige Geist deine Persönlichkeit? Wir sind ja alle anders. Aber das Ziel ist, dass alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denk gerade mal für dich darüber nach. Und red mal mit Jesus, der die Quelle ist für diese Herzlichkeit und Freundlichkeit. Heute ist das Wort Gottes für uns eine Ermahnung, ein Gebot. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Das will Gott so. Und es ist eingerahmt in unser Gefühlsleben, wie wir damit umgehen, und in unsere Beziehung. Und Gefühl wird vom Heiligen Geist beeinflusst und die Beziehung lebt von Gottes Treue. Und das feiern wir jetzt heute im Abendmahl. Denn im Abendmahl können wir ja sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Und dass wir so das Abendmahl feiern an den einzelnen Tischen, dass wir ermutigt werden, uns in diese Entwicklung zu geben, in diese Seelsorge Jesu hineinzubegeben, damit wir immer herzlicher und freundlicher werden in diesem Prozess. Und alle diejenigen, die Jesus lieb haben, die sich von ihm beeinflussen lassen wollen, die sich verändern lassen wollen, so in das Bild, was Jesus Christus darstellt, die sind alle ganz herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Amen.